Wir haben nur noch wenig Zeit und es gibt noch so viele wichtige Dinge, die ich ansprechen möchte. Lass uns ein bisschen mehr, obwohl das alles Inhalte dessen waren, was ein Jünger zu lernen hat bis jetzt, aber ein bisschen mehr auf diese Sache eingehen und das verbinden mit weiteren Inhalten und weiteren praktischen Schritten. Ein wesentlicher Aspekt von Jüngerschaft ist, dass jemand, der jetzt neu bekehrt ist und in diese Dinge hineinwachsen soll, dass er einen Ansprechpartner hat und dass er verbindlich dort einfach eine Jüngerschaftsbeziehung eingeht, weil er das möchte, weil er das verstanden hat, dass es jetzt nichts bringt, alleine irgendwie sich auf die Pirsch zu machen und da hilflos irgendwo in den Tiefen der Bibel zu versacken, sondern jemanden zu haben, der sagt mir, das machst du jetzt und jetzt ist das dran und jetzt studierst du diese Dinge. Wahrheiten haben eine bestimmte Reihenfolge. Und wenn bestimmte Dinge nicht sitzen und nicht erfahren und gelebt werden, dann macht es keinen Sinn, zur vierten oder fünften Sache fortzuschreiten, sondern es bauen sich die Dinge aufeinander auf. Und das weiß eben nur jemand, der schon länger dabei ist. Und deswegen braucht ein Neubekehrter wirkliche, ganz praktische Anleitung. Und die müssen wir anbieten, die müssen wir erklären und sagen, das ist, was wir dir bieten können. Du sparst viele Jahre deines einsamen Suchens als Neubekehrter jetzt. Wir helfen dir, wie du möglichst geradlinig hineinkommst in all die Dinge, die Gott für dich hat. Wir bieten das an und dann müssen wir warten auf diejenigen, die das wollen, weil sie verstehen, dass das für sie gut ist. Man kann Jüngerschaft niemandem aufzwingen. Jüngerschaft ist absolut freiwillig. Wir können niemanden irgendwie in dieses Programm hineinbuxieren, nur weil wir wissen, dass das für ihn gut ist. Das wird nicht funktionieren. Es ist wirklich auf einer freiwilligen Grundlage und diese Spielregeln müssen auch am Anfang erklärt werden. Wenn du in Jüngerschaft gehst, dann bedeutet das, wir werden dich führen und werden dich leiten. Wir versprechen, wir werden niemals etwas erwarten und niemals etwas von dir verlangen, was außerhalb und gegen den Willen Gottes ist. Wir haben in privaten Dingen keinerlei Mandat und Autorität. Wir können ihm nicht unseren Geschmack oder irgendwelche anderen Dinge aufzwingen oder in seine privaten Dinge hineinreden. Das dürfen wir nicht. Wir haben kein Recht dazu. Da ist, wo die Jüngerschaftsbewegung damals in den 70ern völlig schief gegangen ist, weil man diese Grenzen der geistlichen Autorität nicht beachtet hat. Und dann hat es über Jahre, eigentlich über Jahrzehnte, den Gegenausschlag gegeben und das Thema Jüngerschaft war völlig verpönt und out und man hat sich darum nicht gekümmert und man hat einfach nur gedacht, ja, wir lehren die Leute jetzt und dann wird das schon irgendwie kommen und wir sehen heute, es hat nichts gebracht. Wir haben Christen, die sind 20, 30 Jahre gläubig und sie sind völlig unmündig. Und die einfachsten Dinge sind einfach ihnen nicht geläufig und sie leben weit unterhalb dessen, was Gott eigentlich für sie hat und dass sie in der Lage wären, andere in Reife zu führen. Davon sind sie sehr, sehr, sehr weit entfernt. Und die Bibel redet davon, dass Wachstum in überschaubaren Zeiträumen stattfindet. Das ist nicht ein Zeitraum von Jahrhunderten. Wir wissen nicht genau, wie das gesehen wurde, aber der Schreiber vom Hebräerbrief schreibt an die Christen dort und er sagt, ihr solltet längst Meister sein. Also wie immer, wie viele Jahre die gläubig waren, aber er sagt, ey, nach der Anzahl der Jahre, wenn ihr die richtig genutzt hättet, ihr hättet schon längst die Reife als Väter und Mütter, wieder andere nachzuziehen und andere zu trainieren. Stattdessen, in Klammern, weil ihr stinkefaul wart, müssen wir noch einmal ganz von vorne anfangen. Ja. Das heißt, geistliches Wachstum vollzieht sich in einem überschaubaren Rahmen. Man kann sehen, ob Menschen wirklich Täter des Wortes sind oder nicht, eben weil Ergebnisse da kommen. Ist jetzt auch schon wieder einige Monate her, sprach mich jemand an nach einem Dienst und tat irgendwie sehr, sehr wissend und stellte so ganz hochgestochene künstliche Fragen. Und die Fragen, die er da stellte, waren an solchem Missverhältnis zu seiner ganzen Erscheinung. Da ging etwas so Unreines und etwas so ungeistlich Unkultiviertes von diesem Menschen aus. Und er stellte da seine komplizierten Fragen und man merkte, das sind alles gar nicht Dinge, um die es wirklich geht bei ihm. Sondern er liebte das einfach nur so auf Augenhöhe, so mit dem Gastsprecher so sich auszutauschen. Und ich brach das Ganze ab und ich sage, sag mal, wie lange bist du schon Christ? Oh, schon ganz, ganz lange. Und ich weiß nicht mehr, was er sagte. 15 Jahre oder irgendwas, sagte er. Ich schaute ihn an und sage, dann bist du aber sehr faul gewesen. Wenn jemand 15 Jahre gläubig ist, etwas vom Wesen Christi soll schon anfangen hervorzukommen. Amen. Und es kommt nur deswegen nicht hervor, weil man sich mit allem beschäftigt, aber nicht mit dem, was wirklich wichtig ist. Ja. Und Paulus redet von Christen, die haben die Seuche der Wortkriege. Die stellen Fragen, die überhaupt keine Fragen sind. Und sie beschäftigen sich mit theoretischen Dingen, die alle überhaupt keine Substanz haben und die zu nichts führen. Wenn die Apostel gelehrt haben, dann war das die gesunde Lehre. Und die gesunde Lehre führt immer zu ganz konkretem Ergebnis. Paulus sagt, ich habe jetzt leider die Schriftstelle gerade nicht parat, die gesunde Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist. Gesunde Lehre führt zu einer Herzensveränderung und dieses Herz, das gesund gelehrt wird, wird lernen. Natürlich ist das auch ein Wachstum, aber das ist erkennbar, wird lernen, Gott zu fürchten. Wenn die Frucht der Lehre nicht wachsende Gottesfurcht ist, ist es einfach Bibelgymnastik. Es ist einfach eine theoretische Beschäftigung mit dem Wort Gottes, was aber nicht das Ziel hat, den Charakter und den Lebensstil zu verändern, sondern einfach nur Wissen zu vermitteln. Und Gott ist nicht daran interessiert, uns Wissen zu vermitteln. Da könnte er uns über Dinge sagen, von denen kein Mensch auf diesem Planeten etwas weiß. Könnte eine Menge Geheimnisse preisgeben. Tut er aber nicht, weil es nicht um Wissen geht, sondern weil es um die Dinge geht, die unseren Lebensstil und unseren Charakter prägen sollen. Darum geht es. Und das muss der Fokus sein. Und dieses Studieren der Bibel, man kann da bis in die letzten Feinheiten das Priestergewand studieren und enträtseln, wie vielleicht der Antichrist heißt. Und man kann da tausend Dinge irgendwie machen und das bringt alles überhaupt nichts. Es bringt uns nichts und es bringt den anderen, die wir dann mit diesen gewaltigen Vorträgen beglücken, auch alle gar nichts. Ja. Da ist so viel Theorie, so viel Zeugs, was keine Frucht bringt. Und das muss einmal alles entrümpelt werden. Erstmal bei uns hier oben. Und dann haben wir Klarheit, hey, das sind Wahrheiten, die sind jetzt dran und die funktionieren jetzt und die prägen jetzt Menschen und die verändern ihren Lebensstil. Wenn wir Menschen in Jüngerschaft nehmen, dann haben wir in der Tat das Ziel, ihren Lebensstil zu verändern. Wir wollen ihren Lebensstil verändern, weil nur wenn der Lebensstil verändert wird, wird Raum gemacht für Gott. Und nur wenn Raum gemacht wird für Gott, haben wir auch eine berechtigte Hoffnung, dass der Charakter verändert wird. Eine Charakterveränderung kommt nach der Veränderung des Lebensstils. Wenn der Lebensstil nicht verändert wird, können wir die Idee von Christus ähnlich werden glatt vergessen. Das kann nicht funktionieren und das wird nicht kommen. Man wächst nicht in Christus Ähnlichkeit, indem man einfach nur treu am Sonntag kommt und da sitzt und ein interessiertes Gesicht macht. Das reicht einfach nicht aus. Und da ist, wo jetzt viele Gemeinden einen hohen Preis bezahlen, indem sie viele, viele Menschen haben, die sind fett geworden, aber nicht stark. Und sie wurden nur unterhalten. Und sie kommen um der Unterhaltung willen. Und wenn das Programm, das wir ihnen bieten, nicht spannend genug ist, dann gehen sie in die Nachbargemeinde, wo die Musik fetziger ist und wo das Programm interessanter ist. Und sie sind einfach in einer Gemeinde, so wie viele Leute ein Stammkino haben. Da gefällt mir das Programm, die bieten immer die Top-Filme an. Aber wenn das irgendwann nicht mehr gefällt, dann wechsle ich das Kino. Und so viele Menschen sind nicht in der Gemeinde, weil sie wissen, hier hat Gott mich eingepflanzt. Und Gott hat gesagt, du bleibst jetzt hier und du wächst hier und du lernst hier, bis ich eines Tages vielleicht, vielleicht auch nicht, dich umpflanze. So, sie sind einfach da aus freien Stücken, sie sind einfach aus Beliebigkeit da, einfach weil hier ist die fetzigste Musik und hier sind die Leute so cool oder was weiß ich was für Gründe. Aber wir brauchen Menschen, die sagen, Gott hat zu mir gesprochen, das ist meine Gemeinde und ihr seid meine Ältesten. Und ich vertraue, dass Gott euch Weisheit gibt, mich zu prägen und zu formen. Und weil ich Gott vertraue, weil ich euch vertraue, gebe ich mich in eure Hand und sage, hier bin ich, sagt mir jetzt, was ich tun soll. Das ist, was wir haben wollen. Menschen, die wirklich prägebereit sind, die wirklich nicht ihren eigenen Ideen folgen und die willig sind, sich Dinge zeigen zu lassen und denen wir einen neuen Lebensstil beibringen. Stell dir eine Schule vor, wo wir den Schülern am Anfang bei der Einschulung sagen, also unsere Lehrer, die haben ein enormes Wissen und da können die ganz spannende Vorträge darüber halten. Und das Schönste an unserer Schule ist, es gibt keine Tests und keine Hausaufgaben. Was würden die Schüler in einer solchen Schule lernen? Nichts. Außer zu kommen und ein interessiertes Gesicht zu machen und damit den Lehrer bei Laune zu halten. Das ist das Einzige, was sie da lernen. Und das ist, was in manchen Gemeinden passiert. Die Leute kommen einfach. Und dann hörst du noch irgendwie, boah, ja, starkes Wort, Mann, das hat mich angesprochen. Boah, das war total gut. Ich habe früher, als wir Hauskreis gemacht haben, habe ich oft gesagt, ja, wie war denn das letzten Sonntag, wir hatten im Hauskreis Mittwoch, wisst ihr noch, was die Predigt so, worum ging die Predigt? Ja, Mann, boah, das war stark, ey, das war so gesalbt, ja, Mann, das war total gut. Und ich sage, und thematisch, was waren so die Hauptaussagen so der Predigt? Ja, warte mal, boah, du, das war echt der Hammer, das war die Predigt, du, also echt, das war eine der stärksten Botschaften der letzten Jahre, das hat total alles bei mir umgekrempelt. Ich sage zum Beispiel, ja, warte mal, alles dummes, charismatisches Gequatsche. Ohne Substanz. Wenn man am Mittwoch nicht mehr weiß, was der Inhalt der Predigt vom Sonntag war, dann war das nicht die Predigt deines Lebens. Wir messen Predigten danach, was für eine Stimmung das in uns erzeugt hat. Aber wir müssen Predigten danach messen, was habe ich mit nach Hause genommen? Was sind die Punkte, die ich mir notiert habe, die ich von jetzt an tun werde? Und genauso, wenn du im Hauskreis oder in der Gemeinde oder so das Wort bringst, mach dir klar, was du erreichen willst. Mach dir klar, was hinterher die praktischen Anwendungen sein sollen. Was sollen die Leute dann anfangen zu tun, nachdem sie das gehört haben? Die Betonung muss auf dem Tun liegen. Vielleicht auch, was sollen sie anfangen zu lassen? Aber es muss praktische Dinge geben. Wenn die Predigt keine Resultate zu keinen Resultaten anleitet, dann verschwenden wir unsere Zeit. Wir wollen den Lebensstil prägen und deswegen predigen wir nicht so, sondern haben persönliche Jüngerschaft. Wir sprechen mit demjenigen, dem wir anleiten und sagen, okay, was hast du verstanden? Worum geht's jetzt? Wie sieht das jetzt aus? Was machst du jetzt damit? Und wir selber geben Hausaufgaben. Wir geben Hausaufgaben, wie in jeder normalen Schule. Jeder Schüler akzeptiert das. In der Schule gibt es Hausaufgaben. Und jeder Schüler weiß auch, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht, hat das auch Konsequenzen. Aber in der Gemeinde kannst du sitzen, ein hochgeistiges Gesicht machen und kein Mensch fragt, wie das nachher dann weitergeht. Und im Neuen Testament war das nicht so. Da hatte man verbindliche Beziehungen, da hat man Verantwortung füreinander gehabt, da hat man aufeinander geschaut und da hat man sich dafür interessiert, wie setzen die Leute das um? Und dieses große Ziel, das durch den Heiligen Geist lebte in den Herzen der Apostel, unser Christus muss geehrt werden, muss verherrlicht werden. Das haben die Apostel mit dem Heiligen Geist in die Herzen der Menschen hineingeschrieben. Und das ganze, die ganze apostolische Lehre hatte dieses eine Ziel: Gott soll verherrlicht werden. Darum ging es. Und sie hatten deswegen dieses Verständnis, dass der Fokus unseres Dienstes ist nicht das Meeting, sondern der Alltag. Es ist nicht so, viele Gemeinden sind meetingorientiert. Im Neuen Testament sehe ich eine Alltagsorientierung. Ihnen war wichtig, was passiert im Alltag damit. Und deswegen haben sie zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, sie haben gelehrt darüber, mit welcher Haltung Menschen arbeiten sollen, sogar die Sklaven. Den Aposteln war das wichtig, dass die Sklaven der Gemeinde mit einer bestimmten Haltung, die sie genau beschrieben haben, im Alltag ihre Arbeit tun sollten. Wie viele Gemeinden kennst du, wo die Leitung sich dafür interessiert, wie die Leute arbeiten? Wie oft wird man gefragt, hey, im Hauskreis, hab schon lange nicht mehr gefragt, schon wieder ein paar Monate her, was sagt eigentlich dein Chef über deine Haltung auf der Arbeit? Wie beurteilt er deine Leistung und deine Haltung zur Arbeit? Ich kenne wenige Gemeinden, wo das ein Thema ist. Weil wir denken, hey, das ist doch privat. Das hat doch mit Gemeinde nichts zu tun. Wir haben eine völlig andere Sicht, als sie damals gehabt haben. Eine völlig andere Sicht. Denen war wichtig, wie geht der Vater mit seinen Kindern um? Und da hat man gesagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Was heißt das? Aber kommt wieder was, ne? Ja, das sind wir wieder. Und die Begründung, dass man Vorgaben gegeben hat, zum Beispiel für die Haltung auf der Arbeit, war, 1. Timotheus, kannst du lesen, 6, damit der Name des Herrn Jesus nicht verlästert wird. Das heißt, sie haben die Idee gehabt, wenn die Sklaven in einer ehrerbietigen Haltung, ohne zu meckern und ohne irgendwie zu unterschlagen oder sonst wie irgendwie gemein zu sein oder so, wenn sie so arbeiten, wird der Herr verherrlicht. Ihr Lieben, wenn wir diese Dinge reinbringen würden in unsere Gemeinden, was würde passieren? Die Firmenchefs aus der Umgebung würden anrufen und sagen, habt ihr noch ein paar von solchen Leuten? Ich brauche mehr von euren Leuten. Ich habe 2 in meiner Firma und das sind meine besten Leute. Auf die kann ich mich total verlassen. Die klauen keinen einzigen Radiergummi. Die sind absolut zuverlässig. Und wenn mal Not am Mann ist, dann wissen die, dass sie auch mal eine Stunde mehr arbeiten sollen. Und die tun das gerne. Und die sind so an Unterstützung. Und wenn es an Aufträgen mangelt, die beten. Und tatsächlich, es funktioniert. Die sind ein solcher Segen für meine Firma. Habt ihr nicht noch so ein paar von dieser Sorte? Das ist, was ich erlebt habe. Ich habe jemanden trainiert, damals in meiner Jugend, und dem habe ich dann meinen Nachbar empfohlen, der hat dann Tischlerei gehabt, und nach ein paar Monaten oder ein halbes Jahr oder so, sagt er, hast nicht noch einen von der Sorte? Der war Lehrling, ein halbes Jahr, und war insgeheim Berater vom Chef. Wenn der Chef einen neuen einstellen wollte, dann hat er gesagt, du arbeite mal mit dem Probe 2 Tage und dann sag mir mal, du hast doch einen guten Draht nach oben. Was denkst du so? So hat er das immer ausgedrückt. Was denkst du? Passt er hier rein? Ist das ein Mann, mit dem wir rechnen können? Soll ich den einstellen? Der Chef, der jahrzehntelange Firmenerfahrung hat, fragt den Lehrling im ersten Lehrjahr, ob das Sinn macht, den einzustellen. Und er sagt mir, hast du nicht noch einen von der Sorte? Halleluja. Ihr Lieben, wie viel Gunst würden wir bekommen, wie viele Türen würden aufgehen, wenn die Firmenchefs begreifen, die Leute aus den Gemeinden, du mit denen kannst du rechnen. Die sind absolut ehrlich, die schummeln nicht, die machen nicht krank, die kommen nicht Montag mit verquollenen Augen und haben Kater und können nicht richtig arbeiten. Die sind top, diese Leute, auf die kann man sich verlassen. Das Evangelium würde so laufen, das würde so gehen und ganz schnell würden unsere Leute Spitzenpositionen überall besetzen. Die mögen vielleicht nicht alle unseren Glauben, aber die wollen Leute, die nicht lügen. Die wollen Leute, die nicht unterschlagen. Die wollen Leute, die willig sind zu arbeiten. Amen. Sogar heute in unserer korrupten Gesellschaft, sie wollen solche Leute haben. Und das war die Idee. Christus darf nicht verlästert werden. Die Gemeinde, das Leben der Gemeindeglieder im Alltag hat eine Auswirkung auf die Ehre Gottes. Und wir sind hier, um die Ehre Gottes zu vergrößern. Wie anders heute die Mentalität. Wenn man zu den Versammlungen kommt, ist gut. Und der Rest ist privat. Aber es gibt viele Dinge, die heute als privat angesehen werden, die im Neuen Testament niemals privat waren. Wie der Mann mit seiner Frau redet, wie der Mann mit den Kindern redet, ist nicht privat. Ich habe Leute reden hören, die haben gesagt, du, solange ich mich hier in den Gemeinderäumen anständig benehme, was ich zu Hause tue, geht dich überhaupt nichts an. Wie weit weg vom Neuen Testament. Sonntagmorgen für 2 Stunden sich zusammenreißen, das kann jeder. Es geht nicht darum, unauffällig zu sein für 2 Stunden am Sonntagmorgen, sondern auffällig zu sein durch Reinheit, durch Echtheit, durch Klarheit, durch Wahrhaftigkeit, durch Demut, durch Kühnheit, die Woche über. Darum geht es. Und sowas fällt nicht vom Himmel, sondern das muss trainiert werden. Das muss einstudiert werden. Und das beginnt ganz, ganz einfach. Indem wir Menschen einladen und wenn sie Ja sagen zur Jüngerschaft, dann erklären wir ihnen, was auf sie zukommt. Wir warnen sie. Wir sagen, hast du das gut überlegt? Das ist ein Preis für Jüngerschaft. Und was ist der Preis für Jüngerschaft? Deine eigenen Gefühle von persönlicher Lust und von persönlichen Vorstellungen, was für dich richtig ist. Das ist ein Preis und diese Dinge musst du aufgeben. Wir können dich nicht trainieren, wenn du weiter nach dem Lustprinzip lebst und wenn du die Dinge tust, zu denen du Spaß hast und für die du irgendwie ein Interesse hast. Wir werden dir ein neues Interesse beibringen. Wir werden dir einen neuen Spaß beibringen. Wir werden deine Gefühle prägen. Deine Werte verändern. Wir werden Dinge dir wichtig machen, die dir jetzt nicht wichtig sind. Das ist Jüngerschaft. Wir haben den Anspruch, das ganze Leben unter die Herrschaft Christi zu bringen. Manche Leute, wenn die sowas hören, dann reagieren sie so, sagen, ja, das klingt ja wie Sekte. Der Unterschied ist, du bist freiwillig in Jüngerschaft. Und die Menschen, die bei dir sind, sind freiwillig in Jüngerschaft. Und sie haben jederzeit ohne Bestrafung von Liebesentzug die Möglichkeit auszuchecken und zu sagen, danke, bis hierhin okay, aber jetzt möchte ich das nicht mehr. Jeder darf das, jeder ist frei und er wird nicht bestraft mit Ablehnung und mit Liebesentzug. Das ist eine total freiwillige Sache. Wir dürfen und wir wollen nicht manipulieren. Gott tut das mit ungehorsamen Kindern auch nicht. Er liebt alle gleich. Ob sie sagen, das will ich nicht, das interessiert mich nicht, das ist nicht nach meinem Geschmack. Die Liebe Gottes wird auch durch unsere Rebellion nicht beeinflusst. Und wir wollen lernen, eine Gemeinde zu kultivieren, wo Menschen angenommen sind, wo Menschen nicht bestraft werden, weil sie Dinge nicht tun. Natürlich können wir Menschen nicht vertrauen, die nicht sich prägen lassen. Wir können Menschen nicht Verantwortung übergeben. Das können wir nicht. Wir können nur Menschen Verantwortung übergeben, die selber eben in Rechenschaft leben. Wer nicht unter Autorität ist, kann nach dem Wort Gottes und darf keine Autorität haben. Das ist, was viele verkehrt machen. Sie suchen Leute, die irgendwie was können, Musik zum Beispiel. Naja, der ist lange Zeit Profimusiker gewesen, dann kriegt er den Lobpreis. Der ist Lehrer in der Schule, naja, dann kriegt er die Sonntagsschule. So wird Reich Gottes nicht gebaut. Es geht genau andersrum. Es geht nicht nach Fähigkeiten, sondern es geht nach Herzenshaltung. Nach Herzenshaltung. Vielleicht später mehr dazu. So, wir legen den Menschen das vor und sagen, wir werden dir neue Werte geben, die Werte des Reiches Gottes. Gott sind Dinge wichtig, die auch dem Neubekehrten am Anfang, auch wenn er Feuer und Flamme ist für Jesus und eine starke Bekehrung erlebt hat, nicht wichtig sind. Nimm mal deine alte Bibel aus den ersten Tagen, wo du dich bekehrt hast, wenn du die noch hast, und guck mal all die Stellen, die du da bunt angestrichen hast. Die Schätze sind die Stellen, die du damals nicht angestrichen hast. Da warst du nicht begeistert über Demut, über Wahrhaftigkeit, über Herrlichkeit. Diese Stellen, die haben dich überhaupt nicht angesprochen. Du hast gar nicht verstanden, worum es da geht und wieso das wichtig sein soll. Das sind die Stellen über Treue, die hast du nicht markiert. Ja, ich doch genauso. So ist das. Wir haben am Anfang noch nicht den Geschmack für die göttlichen Dinge. Können wir auch gar nicht, weil wir Gott noch nicht richtig kennen. Aber Jüngerschaft bedeutet, wir geben diesen Menschen im Laufe der Jahre ein neues Wertesystem. Wenn das Wertesystem nicht verändert wird, kann das Leben nicht geprägt werden. Es gibt bestimmte Werte in der Welt, die sind ganz wichtig und die werden ganz hoch gehandelt. Und die Leute kämpfen für diese Werte. Und im Reich Gottes gibt es ganz andere Werte, ganz andere Werte. Und die müssen wir vermitteln. Und das ist unser Ziel in Jüngerschaft. Und wie tun wir das? Indem wir Menschen trainieren, mit dem Leben aus Gott in Kontakt zu kommen. Das allererste, was wir einem Menschen beibringen, der sich bereit erklärt hat, in Jüngerschaft zu leben: Wie macht er Raum für die Kraft Gottes in seinem Leben? Weil wenn die Kraft Gottes nicht wirkt, brauchen wir nicht von Charakterveränderung zu reden. Es ist die Kraft Gottes. Es ist der Heilige Geist. Der Geist des Herrn wird auf dich kommen und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Es ist nur durch den Geist. Sonst haben wir keine Chance, die alten Prägungen aufzulösen und dort neue zu bauen. So, wir müssen die Menschen lehren, mit Gott in Kontakt zu kommen, Raum zu machen für Gott. Und deswegen lehren wir sie, dass es absolut unverzichtbar ist und notwendig ist, jeden Tag Zeit mit Gott zu verbringen. Ich weiß, dass es viele Theorien gibt, warum wir keine Erweckung haben und warum die Kraft Gottes nicht so wirkt, wie sie wirken sollte und wie das schon lange angekündigt worden ist. Ich habe meine eigene Theorie. Ich glaube, dass Gott mir gesagt hat, ein großer Teil der Gläubigen, auch gerade der langjährigen Gläubigen, hat keine regelmäßige, systematische, echte Zeit mit Gott jeden Tag. Wachstum kann nicht kommen, wenn wir nicht uns öffnen für Gott und wenn wir nicht lernen, diese Kraft einzuladen in unser Leben und mit dieser Kraft zu kooperieren. Es ist eine Sache, dass diese Kraft kommt, aber es ist eine andere Sache, dass wir lernen, mit dieser Kraft zu kooperieren. Wir haben Menschen gesehen, auch gerade junge Menschen, die waren so berührt vom Heiligen Geist, das Feuer Gottes kam so mächtig auf die. Die waren unter Strom, die haben Rotz und Wasser geheult vor Gott und gezittert, weil die Kraft Gottes so mächtig auf ihnen war. Und ein Jahr später völlig weg in die Welt. Berührt zu sein ist eine relativ leichte Sache, aber das Feuer zu behalten, das Feuer zu kultivieren, im Feuer zu leben, ist eine andere Sache. Und selbst derjenige, der niemals eine dramatische Berührung mit der Kraft Gottes erlebt hat, die so tief ging, dass er das niemals wieder vergessen wird, sogar derjenige, wenn er trainiert wird, fleißig zu sein, wird verändert werden. Die Betonung ist nicht so sehr punktuelle Erfahrungen mit Gott, sondern die Betonung auf der Seite des Menschen muss sein, tägliche Fleißschritte. Tägliche Fleißschritte. Jeden Tag. Das ist, was den Jünger ausmacht. Im Englischen haben wir das Wort Disciple. Und da gibt es das Wort Disziplin. Auch so ein Wort, was völlig verkehrt irgendwie emotional besetzt ist. Und sobald wir Disziplin hören, denken wir, rette mich, wer kann, so weit weg wie möglich. Je weniger ich davon habe, umso freier und unbeschwerter bin ich. Aber ein Jünger ist jemand, der bestimmte Dinge regelmäßig tut, ob es stürmt oder schneit. Winter oder Sommer, ob er sich danach fühlt, ob er begeistert ist oder ob er totale Gleichgültigkeit fühlt. Er tut diese Dinge jeden Tag. Warum? Weil wir ihm erklärt haben, wie wichtig es ist und dass das der menschliche Anteil ist, um zu kooperieren mit der Gnade. Und wir müssen erklären, diese Fleißschritte sind eine ganz wichtige und deutliche Ausdrucksweise von Demut, von Abhängigkeit von Gott. Wir tun diese Dinge nicht, weil wir so begeistert sind, nicht, weil sie so viel Spaß machen. Wir tun diese Dinge, weil Gott gesagt hat, so sollen wir sie tun. Wir tun sie, weil sie richtig sind. Wir tun sie, weil Gott sie uns geboten hat. Und indem wir nicht nach unserer Weisheit gehen, indem wir nicht mehr irritiert werden von Gedanken wie, ich habe heute keine Lust zu beten. Ja, macht ja nichts, Hauptsache du betest. Fasten macht mir keinen Spaß, muss ja auch nicht, aber faste. Und all die anderen Dinge. Wir dürfen das schon mal sagen, dass das keinen Spaß macht. Manche Tage ist Beten sehr schwer und ich sage Gott, du sollst wissen, dass heute wieder ein Tag ist, wo es richtig schwer ist zu beten. Aber ich tue es und zeige dir damit, ich liebe dich und du bist mir wichtig. Und ich lasse mich nicht von meinem Fleisch und von diesen alten Prägungen, von diesem Lustgefühl motivieren. Ich lasse mich von Wahrheit motivieren und ich lerne Beständigkeit. Und ich tue die Dinge, die getan werden müssen, weil sie richtig sind. Das ist die einzige Art und Weise, aus dem Machtbereich, aus der Schwerkraft des Fleisches herauszukommen. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch will all die Dinge, die Gott wichtig sind, überhaupt nicht. Das Fleisch hasst Fleiß, hasst Wahrhaftigkeit, hasst Demut, hasst das Wort, hasst Anbetung. So ist das Fleisch, dein Fleisch und mein Fleisch, es ist so. So sind wir gestrickt. Aber wir haben nicht nur das Fleisch, wir haben einen neuen Geist. Und der ist von Gott gemacht. Und dieser neue Geist hat einen Hunger, Gott kennenzulernen, bei Gott zu sein, mit Gott Gemeinschaft zu haben, sich zu öffnen und mit ihm übereinzustimmen. Und dieser neue Geist kommt hervor und steht auf in dir und wird stark in dir, wenn du ihn unterstützt und wenn du ihm Raum gibst. Aber wenn wir immer nur jammern und klagen, wir haben keine Lust, ich weiß, ich soll beten, ich weiß, ich soll im Wort sein, macht mir aber keinen Spaß und das finde ich alles nicht mehr spannend und da passiert einfach nichts, dann vergessen wir, dass wir mehr haben als das Fleisch. Wir haben einen Geist, der hat Hunger nach Gott. Und Gott hat Verlangen nach deinem Geist. Der Geist, den er in uns wohnen ließ, eifert und begehrt. Und das, was in uns neu geworden ist, hat nur ein Verlangen, Gott zu erfreuen, Gott zu gehorchen. Halleluja. Und wir rechnen im Glauben mit dem, was Gott in uns gelegt hat. Und wir gehen voran, auch ohne Gefühle. Das ist Glaube. Glaube braucht keine Unterstützung von Gefühlen. Sondern Glaube verlässt sich darauf, Gott hat das für mich. Und ich vertraue ihm. Und ich stehe auf gegen mein Fleisch. Und ich tue nicht, was ich fühle, was ich tun möchte, sondern ich tue, was richtig ist, was ich zu tun habe. Im Zustand der Unlust und der Abwehr und der Gleichgültigkeit fange ich an zu tun, was ich zu tun habe. Und dann, wenn ich die ersten Schritte gehe, kommt die Kraft. Die Kraft wird freigesetzt im Gehen. Nicht im Überlegen, soll ich gehen oder nicht? Ja, wenn Gott mich jetzt willig machen würde, würde ich schon gehen. Das funktioniert nicht. Wie steht man morgens auf, wenn man zur Arbeit geht? Man muss den Wecker stellen und die Regel gilt, wenn der Wecker klingelt, muss man aufstehen. Und wenn alles schreit, liegen bleiben, ja nicht rühren, was macht man? Man steht auf, weil man eine Verpflichtung eingegangen ist. Niemand von uns wird so dumm sein und liegen bleiben und dann mittags um 12 rufen mein Chef an. Chef, heute war wieder so ein Morgen. Ich wollte aufstehen, ich war total willig, aber alles in mir hat gesagt, liegen bleiben, ja nicht bewegen. Und du bist ja so verständnisvoll und du bist so barmherzig und ich weiß, dass du das voll verstehst und du kennst ja auch mein Herz. Ich wollte wirklich aufstehen, aber ehrlich gesagt, jetzt liege ich immer noch im Bett, während ich anrufe. Es ist heute einfach nicht mein Tag und ich versuch's morgen wieder, ehrlich. Ich bin total willig. Keiner von uns macht solchen Blödsinn, weil er weiß, kein Chef macht so einen Quatsch mit. Du sagst, du, jetzt ist mittags, du hast den Hintern nicht hochgekriegt, bleib liegen, ich habe 20 andere Leute, die auf deinen Job warten, bleib zu Hause, das war's. Wenn du mir so kommst, für dich ist wichtig, was du fühlst, dann bist du nicht mein Mann. Amen, das ist, was die Chefs sagen. Ich weiß nicht, wie es mit Arbeitslosigkeit ist bei euch, aber bei uns, jeder Chef für jede Position hat ja zig andere, die erwarten, die da bereit sind, diesen Posten zu übernehmen. Und wir alle wissen, wir sind eine Verpflichtung angegangen. Wir haben einen Vertrag unterschrieben. Und der Vertrag sagt, du kriegst deinen Hintern aus dem Bett und du kommst pünktlich zur Arbeit und du bist nicht nur körperlich anwesend und innerlich bist du schon in der Karibik, sondern du gibst dich da rein und du arbeitest da. Bis Feierabend ist manchmal sogar mehr. Und wenn du das tust, 5 Tage die Woche und 20, 22 Tage den Monat, dann am Ende kriegst du dein Geld. Das ist die Abmachung. Und weil du das Geld haben willst, tust du es auch. Und dann kommen die Christen, ja weißt du, ich war schon willig, ich wollte schon beten. Aber es war einfach zu schwer. Ehrlich, aber ich versuch's morgen wieder. Das Maß an Verbindlichkeit und an Überwindung, das wir brauchen, um unseren Alltag zu gestalten und da zu überleben, bringen wir auf. Und in den geistlichen Dingen rechnen wir mit einer Gnade, die es überhaupt nirgendwo gibt im Neuen Testament. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir unsere irdischen Chefs ernster nehmen, als wie wir Gott ernst nehmen. Das kann doch nicht sein. Lies mal in Malachi. Gott sagt, wenn ich der Herr bin, wo ist meine Furcht? Wo ist die Ehrfurcht vor mir? Wenn ich Gott bin, dann bitte, dann zeig das doch mal. Und dann redet er von den Priestern, die in ihrem Dienst mogeln. Was tun die? Die bringen fehlerhafte, kranke Tiere als Opfer. Wenn du das in Mose nachliest, das war streng verboten. Es dürfen keine blinden oder lahmen Tiere geopfert werden, sondern das mussten gesunde, gute, erstklassige Tiere sein. Und die Priester, von denen Gott im Malachi spricht, die haben gemogelt beim Opfer. Das ging ungefähr so. Ja, da ist jetzt dieses wunderbare Tier, dafür könnte ich viel Geld auf dem Markt kriegen. Und wenn ich das jetzt opfere und in Rauch aufgehen lasse, und hier habe ich dieses blinde, verkrüppelte Tier, am Ende Rauch ist Rauch, was da oben ankommt. Ist doch egal, es geht in Rauch auf. Und ob das nun blind ist oder nicht, und ich meine, der Herr weiß da auch, wir müssen leben als Familie. Und für dieses gesunde Tier kriege ich viel Geld, für das Kranke würde ich kein Geld kriegen oder nur wenig. Das kriege ich ja nicht verkauft. Also opfere ich doch lieber das lahme, kranke, blinde Tier. Ich meine, da oben kommt Rauch an, Rauch ist Rauch und damit soll er doch zufrieden sein und fertig. Menschenweisheit. Wir legen die Latte runter. Wir sagen, klar hat Gott gesagt, die erstklassigen Tiere. Aber wir wissen, Rauch ist Rauch. Und unser Wort gilt mehr als sein Gebot. Und Gott vergleicht dann die Hingabe und den Respekt vor irdischen Herren mit Respekt vor ihm. Und er sagt, bring doch ein solches Geschenk mal deinem Statthalter. Wird der sich darüber freuen? Das wird für ihn eine Beleidigung sein, dass du so ein lahmes, krankes Tier da anbringst als Geschenk. Wenn ich der Herr bin, wo ist meine Furcht? Und es ist eine Tatsache, dass an vielen Stellen im Reich Gottes, Gott gegenüber, Geschwistern gegenüber, der Maßstab viel, viel, viel niedriger ist als im säkularen Leben. Ich habe mit etlichen christlichen Chefs gesprochen und die haben gesagt, du, ich habe aufgehört, mit Christen zu arbeiten. Du kannst die nicht gebrauchen. Die denken, weil ich ihr Bruder bin, sollen sie weniger arbeiten und sie haben Privilegien und sie haben Vergünstigungen und natürlich dürfen die zu jeder Konferenz schon den Donnerstag freikriegen, damit sie am Freitag dann auf ihrer Konferenz sind. Und das ist natürlich logisch alles fürs Reich Gottes. Ich habe mit etlichen Chefs gesprochen, die mir gesagt haben, du, danke, Christen in meiner Firma nicht mehr. Weil du kannst mit denen nichts anfangen. Vielleicht ist das in der Schweiz alles ganz anders, dann ist das jetzt mal für unsere deutschen Freunde. Ja. Gewisse Standards, die in der Welt völlig normal sind, werden im Reich Gottes im Namen der Liebe und der Gnade locker unterboten. Und es soll doch ganz anders sein. Die Standards der Welt, die überholen wir bei weitem. Wir sind noch viel genauer, wir haben noch viel mehr Verantwortungsbewusstsein, wir sind noch viel mehr hingegeben, wir sind noch viel mehr opferbereit als das, was da draußen gilt. Weil wir einen Gott haben, der unvergleichlich ist. Und weil es möglich ist, durch Glauben ihn zu erfreuen. Und wir wollen ihn erfreuen, weil das Leben Christi in uns wohnt. Und das, was ihn bestimmt hat, in allen Dingen den Vater zu erfreuen, den Vater zu ehren, den Willen des Vaters zu tun. Dieser Geist, der das Christus ermöglicht hat, die Salbung des Heiligen Geistes, dieser Geist ist jetzt auf uns und in uns und er bringt dasselbe Leben hervor. Wir wollen für Gott leben, wir wollen ihn ehren, wir wollen ihn verherrlichen. Wir wollen, dass über unserem Leben geschrieben steht, wie in Sprüche, ein weiser Sohn erfreut den Vater. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das große Ziel, das wir haben, wir wollen Gott erfreuen, wir wollen Gott ehren. Und um das zu erreichen, müssen wir viele, viele Male immer wieder Dinge tun, wo unser Fleisch ächzt und stöhnt. Und sagt, nein, macht keinen Spaß, will ich nicht. Und fühl dich nie schuldig, wenn das Fleisch sich so äußert und wenn das Fleisch sein Missfallen bekundet. Fühl dich nie schuldig. Sag einfach nur, wieder mal der Beweis, ich bin ein ganz normaler Mensch, genauso wie Paulus. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Aber ich lasse mich nicht dominieren vom Fleisch, sondern ich bin ein geistlicher Mensch. Und ich sinne auf die Dinge des Geistes. Und ich erlaube, dass der Heilige Geist mein Herz prägt und der Heilige Geist lehrt mich, in diese Haltung immer tiefer verwurzelt zu sein. Ich will Gott ehren. Das bringen wir einem Jünger bei. Darum geht es. Du sollst und du wirst und durch die Kraft des Heiligen Geistes kannst du Gott ehren. Und es beginnt damit, dass du dein Leben in den Griff bekommst und jeden Morgen dir Zeit nimmst für Gott. Und wenn er das verstanden hat, dass er das zu tun hat, dann erklären wir ihm, was er denn da zu tun hat. Bitte schick ihn nicht einfach in seine Zeit und sag, jetzt mach einfach deine stille Zeit. Das wird er tun. Dann sitzt er da und ist ganz still und es passiert überhaupt nichts. Und du sagst, und, hast es gemacht? Ja. Und, was ist passiert? Nichts. Ja, was hast du gemacht? Ja, ich war still. In der stillen Zeit sind wir nicht still. Vielleicht habt ihr diesen Ausdruck gar nicht, stille Zeit. Umso besser. Bei uns wird das so benutzt. Ja? Es ist eine laute Zeit mit Gott. Du sollst deinen Mund auftun. Du musst deinen Mund gebrauchen. Das Erste, was du einem Neubekehrten beibringst, denke nicht deine Gebete, sprich deine Gebete. Niemand kann sein Denken in Kontrolle bekommen, der nicht anfängt zu sprechen, das Wort Gottes in seinem Mund zu haben. Du kannst deine Gedanken, die abschweifen, die sich mit allem Möglichen beschäftigen, nicht unter Kontrolle bringen, wenn du nicht beginnst zu sprechen. Na klar, im Alltag, in der U-Bahn oder sonst wo auf der Firma, wir haben das stille innere Herzensgespräch mit Gott. Aber je mehr du die Gegenwart Gottes lernst zu finden, zu Hause in einer abgesonderten Zeit, wo der Fernseher aus ist, wo das Radio aus ist, wo die Zeitung weit weg ist von dir und wo du alleine bist vor Gott. Und du lernst zu überwinden, du lernst die Schritte zu gehen in die Gegenwart Gottes hinein. Und je mehr du das lernst, umso mehr kannst du die Gegenwart Gottes dann in den Alltag nehmen. Und Gott wird da sein in den kritischen Situationen. Und du siehst und erlebst, wie er dich warnt und wie er dir, bevor du hineinfällst, zeigt, dies ist eine Situation der Versuchung. Und jetzt musst du dich ganz genau ans Handbuch halten und dann wirst du unbeschadet dadurch gehen. Halleluja. Viele erkennen Versuchungen nur im Rückspiegel. Das ist schon ein gewisser Fortschritt, dass man überhaupt merkt, da war eine Versuchung, in die bin ich reingefallen. Dann kann man nämlich Buße tun und kann im Nachhinein sein Verhalten korrigieren bzw. sein Verhalten bewerten und verurteilen. Das ist schon gut. Aber es gibt mehr als nur Versuchungen im Rückspiegel zu sehen. Es gibt ein solches Leben in der Gegenwart Gottes, dass wir im Licht leben. Und dass Gott da ist und dass der Heilige Geist uns warnt und uns mahnt und uns befähigt, Versuchung als Versuchung zu erkennen und zu widerstehen und Nein zu sagen. Wenn jemand nicht lernt, Versuchungen als Versuchung zu erkennen, bevor er hineingefallen ist, er kann niemals seinen Lebensstil verändern. Niemals. No way. Und Versuchungen kann man nur als Versuchungen erkennen, wenn man lebt im Licht der Gegenwart Gottes. Das ist die einzige Möglichkeit. Weil das Fleisch und die Sünde und der Feind sich so raffiniert tarnt. Und das geht alles so blitzschnell. Und hinterher merkt man wieder reingefallen. Aber es gibt etwas. Sprüche Kapitel 2. Und das müssen wir als lohnendes Ziel vor Augen malen. Und wir müssen sagen, das wird passieren, das kannst du erreichen. Sprüche 2. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, hör mal auf diese ganzen Worte, annehmen, verwahren, das Ohr leihen, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Die Bibel redet davon, wir können Autorität lernen zu nehmen über unser Herz. Wir können unser Herz in die Richtung neigen, die wir entscheiden und für richtig halten. Ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis deine Stimme erhebst, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätze ihm nachspürst, das hat alles was mit Hingabe, mit Ernsthaftigkeit, mit Fleiß zu tun. Niemand, der wirklich glaubt, du gibst verlässliche Informationen, hey, auf deinem Grundstück ist ein Schatz verborgen. Und sagen wir mal, das ist in unserem Land jedenfalls nicht so. Wenn du diesen Schatz findest auf deinem Grundstück, gehört er trotzdem nicht dir. Das ist nach deutschem Recht leider so. Du findest eine Ölquelle auf deinem Grundstück, gehört trotzdem nicht dir. Ja? Findest eine Goldader, gehört nicht dir. Aber nehmen wir an, das wäre so. Und du kriegst verlässliche Informationen, auf deinem Grundstück ist ein Schatz verborgen. Und wenn du den hebst, wenn du den findest, du und deine Sippe und dein ganzes Dorf, ihr habt ausgesorgt bis an euer Lebensende für Generationen. Was tust du dann?
Naja, das ist eine interessante Nachricht. Du, finde ich schon spannend. Das nächste Mal, wenn ich in den Garten gehe, ich lupfe mal das Salatblatt. Und schau, vielleicht finde ich ja sogar den Schatz.
Wer so reagiert, glaubt nicht, dass wirklich dieser gewaltige Schatz da ist. Oder der spinnt einfach. Hat den Kontakt zur Realität verloren. Jeder andere von uns. Was würden wir tun, wenn wir wirklich verlässliche Informationen hätten? Auf unserem Grundstück ist der Schatz. Und wenn wir den finden, wir haben ausgesorgt. Bis an unser Lebensende. Wir bestellen den Bagger, kommen nicht mehr zur Arbeit und wir graben alles um. Und wenn das Ding unter unserem Haus ist, dann reißen wir sogar das Haus weg und wohnen für 2 Wochen im Zelt. Das macht uns gar nichts. Weil wir wissen, sobald wir den Schatz gefunden haben, bauen wir da sowieso einen Palast hin. Und dann kaufen wir die Firma, wo wir vorher ausgecheckt haben. Die kaufen wir gleich mit. Wenn wir wissen, da ist ein Schatz, dann setzen wir alles dran, den Schatz zu finden. Das heißt, da ist Beharrlichkeit, da ist Zielstrebigkeit, da ist Action, da ist eine klare Ausrichtung da. Das ist, wovon es hier redet. Suchen wie Silber, wie Schätze im Nachspüren. Dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und Erkenntnis Gottes gewinnen. Ich kann jetzt nicht länger hier darauf eingehen, aber da ist ein Zusammenhang. Gott kann nur erkannt werden mit einem Herzen, das ihn fürchtet. Darum ist Furcht des Herrn so wichtig. Wer nicht ein Herz kultiviert, das Gott fürchtet, hat null Chance, Gott zu erkennen. Er kann Bibliotheken leer lesen über Gott, aber er wird Gott nie kennenlernen. Und er wird nie lernen, sich an Gott zu erfreuen. Aber wenn wir ein Herz kultivieren und verstehen, eines der Hauptsegnungen, die wir zunächst anstreben müssen, ist die Furcht Gottes. Dann öffnen sich Türen, die für alle anderen verschlossen bleiben. Und wir lernen Gott kennen. Und achte auf die Formulierung. Ein paar Mal steht, wenn, das ist die Bedingung. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du. Dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn. Wenn du bestimmte Dinge trainierst, wenn du einen bestimmten Lebensstil dir aneignest, dann wird Gott sich dir zuneigen. Das ist wieder dieses Prinzip. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Indem wir solche Anweisungen befolgen und unser Verstand sagt, verschwende doch nicht deine kostbare Zeit. Gib doch nicht deine Jahre in so etwas, das Leben ist kurz, du musst es genießen, nimm, was du bekommen kannst. Und wir sagen zu dieser Menschenweisheit, Ruhe, ich führe mein Leben nach den Ordnungen und Prinzipien des Reiches Gottes. Und ich beleidige meinen Verstand, der sagt, hey, alle Leute machen das große Geld, alle Leute machen Karriere. Und was tust du? Verbringst Stunden in diesem Buch, verbringst Stunden, einen Gott anzubeten, den du nicht siehst und den du nicht fühlst. Merk doch, wach doch auf, du verschwendest deine Jahre. Und wir sagen, nein, ich investiere in das Wichtigste und Kostbarste, was ein Mensch bekommen kann, Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes. Dann wirst du verstehen, weil Gott dich verstehen lässt. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat nichts damit zu tun, wenn jemand sehr gebildet ist, dann liest er da 3-mal durch und dann hat er die Furcht des Herrn verstanden. Überhaupt nicht. Es geht nicht darum, mental das Konzept der Furcht des Herrn zu verstehen, sondern es geht darum, Furcht des Herrn zu haben. Und das ist eine der gewaltigsten Segnungen des neuen Bundes. Und wiederum, unsere Skala von was wichtig ist, ist so verschieden von der Skala Gottes. Dinge, die bei Gott ganz oben rangieren, sind bei uns auf Blatt 15 oder noch weiter unten oder wenn überhaupt. Denk einmal an deine Gemeinde, denk einmal an dein eigenes Leben, an dein eigenes Umfeld. Wie viel Betonung ist da? Ich muss die Furcht des Herrn haben. Ich will ein Herz haben, das Gott wirklich fürchtet. Und Gott sagt, der neue Bund besteht darin, dass er Furcht in unser Herz legt. Jeremia 32, 40. Das ist der neue Bund. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Wenn wir nicht schätzen, was Gott schätzt, werden wir nicht suchen, was Gott möchte, dass wir suchen. Das war ein guter Satz, ne? Wenn wir nicht schätzen, was Gott schätzt, werden wir nicht suchen, was Gott möchte, was wir suchen sollen. Und so viele Leute suchen Erfolg, suchen Anerkennung, suchen bekannt zu werden, suchen eine große Gemeinde zu haben. Aber die geistige Substanz wird immer dünner. Gott hat seine eigenen Prioritäten. dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. So, da ist ein Zusammenhang. Furcht des Herrn und Erkenntnis Gottes. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln. Lauterkeit, Reinheit ist so ein wichtiges Thema. Betrifft den ganzen Bereich der Motive. Es reicht nicht aus, dass wir die richtigen Dinge tun. Wir sollen dann sogar noch lernen, sie aus den richtigen Gründen zu tun, was noch eine Etage tiefer ist. Indem er behütet den Pfad des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt, dann verstehst du Gerechtigkeit und Recht und Geradheit und jede gute Bahn. Denn Weisheit zieht in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieben. Jetzt kommt der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Besonnenheit wacht über dir. Ich kam von Versuchungen widerstehen. Und Versuchungen kann man nur widerstehen, wenn man Versuchungen als Versuchungen sieht. Sonst ist das völlig normal, dass man auf diesen Impuls einfach reinfällt und auf dieses Angebot reagiert. Die Gefahr oder die Gefährlichkeit von Sünde ist, dass immer Sünde ein Lustangebot ist. Sünde ist ein Lustangebot. Das ist, warum Fische auf Würmer beißen, in denen ein Haken ist. Die lieben doch nicht auf Haken zu beißen, die lieben auf Würmer zu beißen. Und der Angler ist klug und der versteckt den Haken im Wurm. Der Fisch sagt nicht, oh Angelhaken, das ist meine Leibspeise. Nein, er sagt, ich liebe fette, dicke Würmer. Und darum kommt der Haken in den Wurm. Und so ist es mit dem Teufel. Der Haken kommt in das Interessante, in das Prickelnde, in das Aufregende, in das Lustvolle, in das Schöne, in das Beglückende. Da kommt der Haken rein. Und Gott in seiner Weisheit weiß, in welchem Wurm ein Haken ist. Der Fisch weiß das nicht, aber Gott weiß es. Und wir sind mit ihm in Verbindung. Und Besonnenheit wacht über dir. Verständnis wird dich behüten, um dich zu retten vom bösen Weg. Was ist das Prinzip von Sünde? Wir werden gelockt. Da ist ein Angebot. Und es wird uns etwas Lust versprochen. Und ehe wir überhaupt richtig schalten können, haben wir schon zugegriffen. Und hinterher merken wir, es war wieder verkehrt. Es war eine Versuchung. Und was ist die Antwort? Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Ein Leben im Licht. Ein Leben, wo jemand an unserer Seite ist und wo jemand über uns wacht. Und wie heißt dieser jemand? Besonnenheit. Wer ist das? Das ist Gott, der Heilige Geist. Gott, der Heilige Geist, ist mit uns und wir sollen einen solchen Kontakt mit ihm haben, wir sollen in einer solchen Verbindung mit ihm leben, dass er sich bemerkbar machen kann. Ich meine, er macht sich immer bemerkbar, bloß wir funken auf einer anderen Frequenz. Er warnt immer, aber wir sehen das nicht. Aber wenn diese Gemeinschaft da ist, diese Nähe, dieses ich brauche dich, komm, hilf du mir, zeig du mir, worum geht's jetzt hier, was ist jetzt wichtig, dann ist er da und er dient uns. Wie dient uns Besonnenheit? Was ist das Problem von Versuchung? Es geht alles viel zu schnell. Was tut Besonnenheit? Besonnenheit schaltet den Film runter auf Slow Motion. Und es geht alles in Zeitlupe. Und da wird dir dieses angeblich lustvolle Dingsbums angeboten, was immer das für dich ist. Schon die fünfte Schokolade heute? Oder der Pornofilm, den man, um das schmackhaft zu machen, nicht mehr Pornofilm nennt, sondern Erotikfilm. Und das klingt doch salonfähig. Oder irgendwelche anderen lustvollen Angebote. Und Besonnenheit ist da. Und bevor du zugreifst und wieder dieses Ding dir an Land ziehst, geht der Film in Zeitlupe. Und Besonnenheit sagt, pass mal auf, bevor du jetzt hier eine Wahl triffst, lass uns nochmal drüber sprechen. Dieses Ding ist eine Täuschung. Dieses Ding verspricht sehr viel und wenn du da zugreifst, wirst du teuer bezahlen und es hinterher sehr bereuen. Und das wird die Konsequenz sein, wenn du auf dieses Angebot eingehst. Möchtest du wirklich diese Konsequenzen haben? Möchtest du wirklich wieder dich damit plagen, dass du eine Chance vertan hast, dass du auf was reingefallen bist, was du doch gar nicht wolltest? Möchtest du immer noch im Kreis dich drehen? Möchtest du nicht einmal gerade herauskommen aus dieser ganzen Sache und sagen, das liegt jetzt hinter mir und ich wandle in Vorsicht? Weisheit legt dir vor die Konsequenzen. Wie Gott sagt, ich habe vor euch gelegt Segen und Fluch. Tod und Leben. Und die Frucht der Sünde oder der Sold, die Bezahlung der Sünde ist Tod. Tod in der Form, dass wir weniger von Gott haben. Dass wir nicht wachsen. Dass wir nicht seine Gegenwart haben. Dass wir nicht zunehmen in Klarheit und Gradheit. Und vor allen Dingen, die Frucht der Sünde ist, dass unser Hunger nach Gott abstirbt. Das ist die schlimmste Folge der Sünde. Der Hunger nach Gott nimmt ab. Und wenn der Hunger nach Gott abnimmt, wird unser Maß an Hingabe abnehmen. Aber es soll ja zunehmen. Wir wollen doch wachsen im Verlangen nach ihm, wachsen in der Gemeinschaft mit ihm. Das, was wir wollen, nicht wahr? Darum sitzen wir hier. Wir hätten doch heute wandern gehen können, die Berge rauf und runter. Aber wir sitzen hier, weil wir wollen lernen, wollen mehr von Gott. Und Weisheit ist da und berät uns und sagt, pass auf, ehe du voreilig eine Wahl triffst, das wird die Konsequenz sein von dem Weg und das wird die Konsequenz sein von dem Weg. Jetzt überleg einmal ganz genau, was möchtest du? Ja, ich will mehr mit Gott, ich will näher sein, ich will mehr ähnlich werden, ich will mehr Eifer haben, mehr Klarheit, mehr Gradheit. Okay, dann wähle das göttliche Angebot und sag zu dieser Versuchung nein. Diese Zeitlupe und die Beratungsgespräche mit Besonnenheit geben dir genug Zeit, eine vernünftige Wahl zu treffen und nicht von deinen Gefühlen überrumpelt zu werden. Das ist der Dienst von Besonnenheit. Und du triffst deine Entscheidung und sagst, nein, ich sage nein zu diesem Angebot und ich wende mich ab und ich beschäftige mich wieder mit Gott. Und Besonnenheit sagt, bravo, du machst Fortschritte, ich wusste es. Und der Film geht wieder in normaler Geschwindigkeit weiter. Besonnenheit wacht über dir, um dich zu bewahren vor, um dich zu retten vor dem bösen Weg. Halleluja. Und dieses Licht, dieses Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist ein Prozess. Und je konsequenter wir der Bequemlichkeit des Fleisches nicht nachgeben, sondern tun jeden Tag, was wir zu tun haben, mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist, mit dieser wunderbaren Gabe, in neuen Sprachen Gott anzubeten, unseren Körper zu gebrauchen, um Gott zu ehren. Je mehr wir das tun, jeden Tag, umso mehr wird das Leben im Licht zunehmen. Und unsere Fähigkeit, uns rein zu bewahren, wird wachsen. Es ist nicht so interessant und nicht so wichtig, wie viel Reife und wie viel Konsequenz jetzt da ist im Überwinden der Sünde. Wichtig ist, nimmt das Maß zu oder nimmt es ab? Das ist die entscheidende Frage. Jeder ist an einem anderen Punkt. Aber die Frage ist, nimmt das zu, nimmt mein Sieg, meine Fähigkeit zu herrschen über das Fleisch und Nein zu sagen, nimmt das zu oder nimmt das ab. Das ist das Entscheidende. Jeder hat andere Bereiche, wo er üben muss, wo das tägliche Training ist. Aber wenn wir zurückschauen, werden wir gerader, werden wir klarer, werden wir konsequenter? Oder haben wir immer mehr Entschuldigungen und im Kompromiss zu leben, wird für uns immer normaler? Das ist die Frage. Und dann wissen wir, welchen Weg wir gehen. Wir wissen, ob wir eine realistische Chance haben, Christus ähnlicher zu werden oder nicht. Durch ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, wo wir Zeiten haben, abgesondert für ihn. Wie Jesus sagt, die Kammer zumachen. Alle anderen Einflüsse draußen halten. Nur du und der Herr. Und am Anfang und viele Male zwischendurch in purem Glauben. Weil die Realität ist, du und die Bibel und die Zimmerdecke. Kein Gott weit und breit, den man fühlen und genießen kann. Aber die Realität Gottes kommt durch Glauben. Und wir beten nicht seelische Gebete, oh Herr, wo bist du? Und ich fühle dich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob du mich noch lieb hast. Gib mir doch ein Zeichen, lass doch morgen den Pastor diese Schriftstelle sagen und dann weiß ich, du hast mich noch lieb. Das dürfen Neubekehrte in den ersten 3 Wochen, bevor die Jüngerschaft so richtig gegriffen hat. Aber wir machen nicht solchen Quatsch, sondern wir lernen zu glauben. Wir sagen, Gott, du bist da, du bist der Gott dieses Buches, du bist so zu mir, wie dieses Buch sagt, wie du bist. Du bist da, deine Augen sehen auf mich, ich bin dein Augapfel, du bist entzückt über mich, du findest mich klasse, du findest mich wertvoll, du hast mich wunderbar gemacht, du schaust nach mir, du interessierst dich für mich, du willst mir Gutes tun. Und das Fleisch sagt, wirklich? Wenn das so wäre, würde es dir nicht besser gehen? Lerne, das letzte Wort zu haben im Dialog mit deinem Fleisch. Lerne, festzuhalten an der Wahrheit. Mein Gott ist so, wie es in diesem Buch steht. Und nicht wie irgendwas und irgendwer in mir mich fühlen lassen will. Und ich ehre Gott, dass er auf mich schaut, obwohl ich nicht fühle, dass er auf mich schaut. Das ist Glaube. Wenn du es schon erlebst und genießt, brauchst du nicht zu glauben. Dann ist es eine Realität. Aber der Glaube hat nur etwas zu tun mit Wahrheit, die der Heilige Geist uns offenbart, ohne dass wir das erleben. Und wir nehmen unsere Bibel, wir beten das Wort Gottes, wir beten Gott an und wir sagen, du bist so zu mir, wie Jesus die höchste und letzte Offenbarung über das Herz Gottes mir sagt. Manche Leute beißen sich dann fest und die finden da irgendwas in Hiob und irgendwo und irgendwas und sagen, das verstehe ich alles nicht. Und warum hat Gott das so gemacht? Und diese Leute da haben den Propheten verlacht und dann hat er da irgendwie den Bären kommen lassen und hat da und alles. Und das verstehe ich alles gar nicht. Wenn der in Jüngerschaft sagen wir, musst du auch nicht. Du fängst an mit Johannes. Ja, weißt du, und dann habe ich da gelesen im Geschlechtsregister und ich weiß gar nicht, wofür das ist. Hallo, habe ich dir gesagt, das Geschlechtsregister schon für dich dran ist? Du bist in Jüngerschaft. Ich habe dir gesagt, wir sind in Johannes. Ja, aber ich wollte da mal, ich sage, du bist in Jüngerschaft. Du tust, was ich dir sage. Manche Leute haben eine Kunst, sich an Bibelstellen aufzuhängen, die sie nicht verstehen. Entwickle die Kunst, in den Bibelstellen zu bleiben, wo Gott dir schon Licht gegeben hat. Und wenn Gott nicht gesagt hat, jetzt gehen wir einmal durch Chroniker, dann lass es sein. Du trainierst ihn und sagst, du, jetzt liest du Johannes. Und du liest es so und du lernst das Herz Jesu kennen. Studiere Johannes, finde raus, was ist Jesus wichtig, wofür hat er gebrannt, was war ihm bedeutsam, wofür hat er gelebt, woraus hat er seine Kraft gezogen. Studiere diese Dinge. Und Jesus offenbart Gott. Es gibt keine höhere Offenbarung über Gott als Jesus. Und wenn irgendwelche Theologen was rausholen wollen aus dem Alten Testament, was im Widerspruch ist zu Jesus, dann ist das nicht die Wahrheit. Irgendwelche Leute wollen unbedingt beweisen, dass Gott auch krank macht. Ich sage, dann müsste ich sehen, dass Jesus Menschen in seinem Dienst gerufen hat. Komm, ich segne euch jetzt mit Krankheit. Wer möchte der Erste sein? Nirgendwo sehe ich das. Alle die, die Jesus gesund gemacht hat, waren vom Teufel überwältigt. Da war kein einziger vom Vater gesegnet. Petrus sagt, Jesus ging umher und hat wohlgetan und gesund gemacht, alle, die vom Teufel überwältigt waren. Da war keiner von Gott mit Krankheit gesegnet. Das ist alles Menschenzeug. Und wenn wir hingegeben sind an die Wahrheit und den Jünger trainieren, sagen, du wirst glauben, was die Wahrheit sagt. Und wenn irgendwelche Leute dir irgendwelchen Quark erzählen, der mit diesem Buch nicht übereinstimmt, lächle sie an, denke, ich weiß besser, segne sie und such dir andere, mit denen du Gemeinschaft hast. Das ist ein wichtiger Punkt. Den wir zum Jünger machen, der wird nicht Freund sein mit Leuten, die kurz vorm Abfall sind, die die Welt mehr lieben als Gott. Wenn sie sagen, du suchst Freunde, die heiß sind für Jesus. Weil Paulus sagt, schlechte Gemeinschaft verdirbt gute Sitten. So, du wirst nicht freuen, ja, aber ich muss doch denen auch helfen. Wenn alle so machen würden wie ich, wer kümmert sich dann um die? Hallo, du bist nicht der Retter der Welt, du bist Neubekehrter und es geht erstmal darum, dich zu retten. Dich in die Fülle der Segnung hineinzubringen. Wie willst du als jemand, der nicht gefestigt ist, der von allen möglichen Versuchungen umstrickt wird, wie willst du zu den halb Abgefallenen gehen und willst sie lehren und ermutigen? Der, der stark ist, kann die Schwachen aufhelfen. Der, der im Sieg ist, kann dem Besiegten aufhelfen. Aber der selber kaum auf eigenen Beinen stehen kann, wen will denn der hochziehen? Wie soll denn das gehen? So viele haben so ein Retterkomplex. Und sie wollen gleich losgehen und allen möglichen Leuten irgendwie helfen. Hallo, erstmal wird dir selber geholfen. Erstmal wirst du stabilisiert. Erstmal lernst du zu überwinden. Und wenn es dann soweit ist, dass Gott dich wieder zurückschickt zu deinen alten Kreisen in die Drogen oder diese oder jene Szene, dann werden wir als die, die dich leiten und in Jüngerschaft bringen, wir werden dir sagen, wann die Ampel grün ist. Und so lange bleibst du hübsch hier und hältst die Füße still. Und beschäftigt sich mit den Dingen, die wir dir sagen, mit denen du dich beschäftigen sollst. Amen. Wir sagen, hey, jetzt ist dran, dass du lernst. Nicht, dass du die Welt rettest, sondern dass du erstmal in die Fülle der Segnung hineinkommst. Das ist das Erste. Wir wachen über diesen Menschen. Die machen nicht mehr, was die wollen, sondern wir sagen ihnen, du, das ist jetzt nicht dran. Die haben alle möglichen Ideen. Die sind begeistert. Die meinen das gut am Anfang. Aber sie haben keine Weisheit. Und wir trainieren sie und wir sagen, das ist jetzt nicht dran. Jetzt kommt das und du liest diese Dinge in der Bibel und du betest diese Gebete. Wir geben ihnen Gebete aus dem Wort Gottes und wir sagen, diese Gebete wirst du beten. Psalm 19, Vers 15. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Das ist ein solches Gebet, was wir den Leuten geben und sagen, das betest du immer wieder, immer wieder. Oder meinetwegen auch irgendwelche Gebete, die nicht so vorformuliert im Wort sind, obwohl das die besten eigentlich sind. Aber man kann auch eigene Gebete beten. Herr, gib mir das Herz eines Dieners. Wenige Neubekehrte kommen auf solche tiefen Gebete. Aber das sind die Gebete, die das Leben prägen. Wie oft betest du das? Herr, gib mir das Herz eines Dieners. Das sind Gebete mit Power. Und die beten wir immer wieder. Und wir bringen das unseren Leuten bei. Natürlich, wir können ihnen nur das geben, was wir auch selber tun. Das hat keinen Wert, dass wir ihnen tolle Dinge geben, die sie tun sollen. Und wir tun die nicht. Die Autorität, Menschen zu leiten, ihnen den Weg zu weisen, sie in Berührung mit Gott zu bringen, kommt aus der eigenen Hingabe an die Wahrheit. Titus. Hier wird von einem Aufseher, von einem Ältesten gesprochen. Vers 9, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Kraft zu überführen, also Menschen zu beweisen, dass diese Ansichten und diese Praktiken und dieser Weg falsch sind, kommt nicht aus einem Diplom, dass wir sagen, hey, ich war auf der Bibelschule und ich habe diesen Abschluss gemacht und ich habe diesen Doktor Theol oder dies oder das. Oder der Mann Gottes hat mich eingesetzt, das kannst du alles vergessen. Kraft, Menschen zu überführen und dabei nicht zu verdammen, sondern sie zu motivieren, Schritte zu gehen und sich zu verändern, kommt aus einer einzigen Sache, dass wir selber in dieser Disziplin leben. Und in dem Maße, wie das Substanz wird in unser Leben, bekommen wir geistliche Autorität. Viele Gemeindesysteme funktionieren, dass Autorität dann in Kraft ist, wenn jemand eine Position bekommt. Und das reicht nicht aus. Es muss beides sein. Es muss die Autorität der Reife da sein und dann die Autorität der Position. Nur Position reicht nicht aus. Das ist, was wir hier lesen. Die Ältesten werden nicht geachtet, weil sie einen Sheriffstern haben, da steht Ältester drauf, sondern sie werden geachtet, weil sie ein Vorbild sind. Weil die Neubekehrten sagen, weißt du, wenn ich mal groß bin, ich möchte Jesus so lieben wie der da. Da kommt Autorität und Führungsstärke aus der Vorbildfunktion. Ihr Ältesten, sagt Paulus, seid Vorbilder der Herde. Und unsere Autorität, Menschen zu prägen und Menschen zu leiten und auch den Widersprechenden zu ermahnen und zu überführen, kommt aus unserem eigenen Leben im täglichen Gehorsam gegenüber dem Wort. Leider ist die Zeit irgendwie bei euch hier speziell. Ich sage euch wenigstens noch ein paar Stichworte, was ich noch gerne gemacht hätte. Ich hätte noch ein bisschen deutlicher beschrieben, wie wir Menschen anleiten, eine effektive Zeit zu haben mit dem Herrn. Ich hätte beschrieben, wie wir Menschen anleiten, in praktischer Weise Dienerschaft zu leben in der Gemeinde, im Alltag. Wenn ein Jünger nicht ein Diener wird und er den Wert von Treue begreift und anfängt zu glauben, dass Gott die Treuen belohnt, und dass der praktische Dienst der Hilfeleistung, der Unterstützung, der Ermutigung wichtig ist. Und dass es nicht nur um seine persönliche Beziehung zu Gott geht, sondern die Liebe zu Gott wird ausgedrückt durch den Dienst an den Heiligen. Das ist, was Hebräer 6 sagt. Die Liebe zu Gott wird bewiesen durch den Dienst an den Heiligen. Und wenn wir jemanden in Reife bringen wollen, wenn wir jemanden anleiten wollen in Jüngerschaft, dann sagen wir ihm gleich von Anfang an, du wirst lernen, ein Diener zu sein. Du willst groß werden? Klasse, der Größte soll der Diener von allen sein. Herzlichen Glückwunsch für diese wunderbare Motivation, du willst groß werden? Super. Und hier sagen wir dir, wie du groß wirst, indem du ein Diener von allen wirst. Du machst dich klein und so wirst du groß im Reich Gottes. Das ist, wie es funktioniert. Versteht kein Mensch, aber das ist Gottes Weisheit. Menschen trachten danach, groß zu werden. Und Gott sagt, werde ein Diener von allen und dann mache ich dich groß. Halleluja. So, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch, diese Dienerschaft und diese Beziehung eben, den Heiligen wirklich die Füße zu waschen. Im Geist, in praktischer Hinsicht. Ihr könnt das weiter studieren und ihr könnt dieses Konzept anfordern. Da seht ihr alles, was ich hätte lehren wollen. Eine Menge Material und viele, viele Schriftstellen, die wir alle hier nicht anschauen konnten und die aber doch wichtig sind und zu diesem Thema auch gehören. Halleluja. Der Herr segne euch und behaltet das. Macht euch Notizen, arbeitet mit diesen Dingen und dann sehen wir uns wieder in 1, 2, 5 Jahren und du sagst, hey, da hat's eingeschlagen bei mir. Das hat gesessen. Das habe ich mir gemerkt und diese Dinge fangen an zu wachsen in meinem Leben. Diese Dinge werden Substanz und ich sehe Frucht und hier sind meine Jünger. Guck sie dir an. Die habe ich geprägt, die habe ich in die Furcht Gottes gebracht. Halleluja. Okay, der Herr segne euch. Amen, Amen, Amen. Halleluja.